Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext klingt fast wie ein Krimi aus dem Fernsehen oder eine Story aus der Bild-Zeitung. Sex and Crime könnte man die Geschichte überschreiben. Im zweiten Buch Samuel, wo im 11. Kapitel die Geschichte von David und Bathseba erzählt wird, so lebensecht und dramatisch, so unverhüllt und anstößig, dass kein Drehbuchautor oder Skandalregisseur es sich besser hätte ausdenken können. Israels Heer zieht in den Krieg und König David bleibt zu Hause in Jerusalem. Gegen Abend geht der König auf dem Dach seines Palastes spazieren. Von dort aus beobachtet er, wie eine Frau in der Nachbarschaft im Freien ein Bad nimmt, unbekleidet. Und so wie das Leben spielt, ist diese Frau von ausgesprochen schöner Gestalt. König David erkundigt sich nach ihr und erfährt, sie heißt Bathseba und ist mit Uriah verheiratet, einem deiner Soldaten. Nichtsdestotrotz lässt er sie holen und schläft mit ihr. Es kommt, wie es kommen muss, Bathseba wird schwanger. David versucht, seine Vaterschaft zu vertuschen, indem er ihrem Mann Heimaturlaub gewährt. So versucht er, ihm die Schwangerschaft unterzuschieben. Den Heimaturlaub verbringt Uriah als pflichtbewusster Soldat, aber in der Kaserne in Jerusalem, ohne zu Hause bei seiner Frau vorbeizuschauen. Nun greift der König zu härteren Mitteln. Er schickt Uriah auf ein Himmelfahrtskommando. Den schriftlichen Befehl dazu lässt er ihn selbst an seinen Kommandeur überbringen. Das stelle sich mal vor, man sich mal vor. Der Plan funktioniert. Uriah fällt im Kampf und David heiratet nach einer Anstandsfrist die schöne Witwe und holt sie in seinen Harem. Einige Monate später kommt ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Alles wieder in Butter. Nur hat König David die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Am Ende heißt es kurz und trocken, aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Gott schickt seinen Propheten los und nun wollen wir hören auf unseren Predigttext, der geschrieben steht im zweiten Buch Samuel im Kapitel 12, 1 bis 10, 13 bis 15a. Wem es möglich ist, möge gerne aufstehen dazu. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm: Ich muss dir was erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber besaß nichts, außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken. Und nachts schlief es in seinen Armen. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinem Gast, der einen sehr weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf. So wahr der Herr lebt, dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David: Du bist der Mann. Der Herr, der Gott Israels, lässt dir sagen, ich habe dich zum König von Israel gewählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehört dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Warum also missachtest du meinen Willen? Warum hast du getan, was ich verabscheue? Den Hethiter Uriah hast du ermordet und dann seine Frau geheiratet. Ja, du, David, bist der Mörder Urias, denn du hast angeordnet, dass Uriah im Kampf gegen die Ammoniter fallen sollte. Du hast dich mir widersetzt und Uriah die Frau weggenommen. Darum soll dein Königshaus von nun an immer wieder das Schwert zu spüren bekommen. Und da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan erwiderte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben. Doch wegen deiner Tat spotteten die Feinde Gottes noch mehr über ihn. Darum muss der Sohn, den Bathseba dir geboren hat, sterben. Nach diesen Worten ging Nathan wieder nach Hause. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Liebe Gemeinde, ich möchte gerne zu drei Punkten in der Predigt etwas sagen. Ist Gott tolerant? Und zweitens, Gott ist gnädig. Und drittens, die Frage stellen, ist Gott ungerecht? Es ist der eindrucksvollsten Szenen des Alten Testamentes. Der Prophet Nathan geht in göttlichem Auftrag zum König und entlarvt ihn als seine Majestät in aller Form als Ehebrecher und Mörder. Der König widerspricht nicht, er beugt sich. König und Prophet stehen sich gegenüber. Nathan redet David, den höchsten Träger irdischer Macht im Namen Gottes des Allerhöchsten an. Auch er, als König Israels, ist ihm unterworfen. David darf sich nicht benehmen wie ein kleiner Gott. Die altorientalischen Könige ringsum ließen sich göttlich verehren. Sie betrachteten die Untertanen als ihr persönliches Eigentum und durften sich selbstverständlich jede Frau holen, die sie wollten, aber nicht so in Israel. Hier hat der König den lebendigen Gott über sich. Und Gott ist intolerant. Seine Gebote gelten ohne Kompromisse für alle, auch für den König. Gott ist intolerant. Das hört man nicht gerne in einer modernen Gesellschaft, die sich zugute hält, tolerant und liberal zu sein. Schließlich profitieren alle davon, auch wir Christen. Kirchen und Religionsgemeinschaften können ungehindert ihren Glauben leben. Aber so tolerant sich unsere Gesellschaft auch gibt, Gott bleibt intolerant, wenn es um seine Gebote geht. Auch wenn es heute nicht mehr Könige sind, die ihren Ehebruch öffentlich inszenieren, sondern Stars und Prominente. Als feinfühliger Seelsorger erzählt Nathan dem David eine Geschichte. Dem König als oberstem Richter legt er einen Rechtsfall vor, in dem es um den Diebstahl eines Schafes geht. Und David ist zutiefst erbost über die Niederträchtigkeit des reichen Mannes, der dem Armen sein einziges Schaf weggenommen hat. Schon dieses vergleichsweise geringe Vergehen bringt ihn dazu, über den vermeintlichen Übeltäter die Todesstrafe zu verhängen. Der vierfache Schadensersatz, den er zusätzlich einfordert, entspricht genau den Regelungen, die im alttestamentlichen Gesetz für solche Fälle vorgeschrieben sind. König David kennt das Gesetz also sehr gut und wendet es unerbittlich an, solange es um andere geht. Mal Hand aufs Herz, verhält es sich bei mir, bei dir anders, wenn wir uns völlig berechtigt moralisch empören über die Affären und Entgleisungen der Reichen und Schönen? König David bekommt in seiner Empörung über den niederträchtigen Reichen sofort den Spiegel vorgehalten. Du bist der Mann. Nathan erzählt David am Vergehen eines anderen und bringt ihn so dazu, seine eigenen Verfehlungen einzusehen. Zu dieser Vorgehensweise muss Nathan deshalb greifen, weil dem König wie jedem Menschen die schmerzhafte Selbsterkenntnis besonders schwer fällt. Auch wenn ich selbst noch keinen Ehebruch oder Mord begangen habe, wer ehrlich ist vor sich selbst, kennt die Abgründe in sich, die niederen Instinkte, heimliche Wünsche. Jesus sagt in der Bergpredigt ganz deutlich, vor Gott macht es keinen Unterschied, ob der Ehebruch im Bett oder im Kopf stattfindet. Ganz abgesehen von den kleinen und unauffälligen Verkehrtheiten wie Neid, Missgunst und Selbstsucht. Mit Geschichten wie der von David und Bathseba hält Gott auch mir und dir einen Spiegel vor. Du bist der Mann, du bist die Frau. Gott ist intolerant. Er hält mir den Spiegel vor und erspart mir nicht den Anblick meiner abgrundtiefen Schlechtigkeit. Das tut er zu meinem eigenen Heil, denn, so kommen wir zum zweiten Punkt, Gott ist gnädig. Das ist Gottes zweite Eigenschaft, die in unserer Geschichte deutlich wird. So deutlich, dass einen Gottes unvorstellbar große Gnade fast schon ärgerlich macht. Nach Nathans Strafpredigt bekennt David kurz und trocken: Ich habe gesündigt vor dem Herrn. Und Nathan ebenso sparsam: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Kurzer Prozess. Das Todesurteil ist aufgehoben, das David selbst über sich ausgesprochen hatte. Aber geht das denn so einfach? Da hat David hemmungslos seine Triebe ausgelegt, hat dafür sogar ein Kapitalverbrechen begangen, eine Ehe zerstört und dann soll alles mit so wenigen Worten weggewischt sein, Schwamm drüber? Auf der anderen Seite zeichnet es David aus, dass er auf jeden Versuch verzichtet, sich selbst zu rechtfertigen, dass er gar nicht erst Gründe zu seiner Entschuldigung aufführt. Er hätte ja auch sagen können, warum muss so eine attraktive Frau auch im Freien baden? Ich bin doch auch nur ein Mann und wie lüstern sie zu mir hochgeschaut hat. Sie hat es doch darauf angelegt. Sie war ja auch oft allein als Soldatenfrau. David versucht nicht, sich zu rechtfertigen, weil es nichts zu rechtfertigen gibt. Er versucht auch nicht aufzuzählen, was er schon an guten Dingen für Gott getan hat, um seine Verfehlungen aufzuwiegen. Er weiß, dass sein Vergehen unentschuldbar ist und bekennt in knappen, aber eindeutigen Worten: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und auf dieses aufrichtige Bekenntnis hin erteilt ihm Nathan die Absolution, die Lossprechung. Wir haben es in der Schriftlesung gehört, dass Jesus ein Gleichnis von einem Zolleinnehmer erzählt, der im Tempel zu Gott betet und seine Schuld bekennt. Der Zolleinnehmer sagt schlicht und einfach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Und ihn spricht Jesus frei mit den Worten: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Vor Gott ist nicht die Länge des Schuldbekenntnisses entscheidend, sondern seine Aufrichtigkeit. Gott ist intolerant, aber Gott ist auch gnädig. Und das gilt, Gott sei Dank, auch für jeden und jede von uns, wenn wir die Abgründe in uns selbst entdecken. Gott ist intolerant gegenüber der Übertretung seiner Gebote. Doch wer aufrichtig umkehrt und Gott um Gnade bittet, dem ist Gott gnädig. Gott ist gnädig, anstoßerregend gnädig. Ist Gott ungerecht? Noch eine dritte Eigenschaft Gottes sticht im Gespräch Nathans mit David besonders hervor. Und zwar in der Fortsetzung von Nathans Gnadenzusage, die da lautet: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben, aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und das geschieht dann auch. Aber das ist doch ungerecht, möchte man sofort protestieren. Was kann denn ein Kind für die Verfehlungen seiner Eltern? Warum muss hier ein unschuldiges Kind für den Fehltritt des Königs büßen? Ist Gott hier nicht ungerecht? Dem Ausleger, die diese Bibelgeschichte kommentiert haben, bieten dafür verschiedene Erklärungen an. Die einen sehen darin, dass der Tod des Kindes angekündigt wird als eine Einschränkung von Gottes Gnadenzusage an David. Andere meinen, aus erzieherischen Gründen müsste Gott vor aller Augen dokumentieren, wie schwerwiegend Davids Verstoß gegen Gottes Gebote gewesen ist. Wieder andere sagen, Gott fordere trotz allem eine Sühneleistung, weil durch Davids Vergehen seine Ehre verletzt worden ist. Aber so recht überzeugen kann eigentlich keine dieser Erklärungsversuche. Dem David wurde vergeben, sein Sohn musste sterben, stellvertretend für Davids Schuld. Er leidet sein Sohn den Tod. Ist unser Gott ungerecht? Dir und mir wird vergeben. Gottes Sohn musste sterben. Stellvertretend für deine und meine Schuld erleidet Gottes Sohn den Tod. Er, der einzig Sündlose, der nie etwas Ungerechtes getan hat und kein einziges Gebot Gottes übertreten hat. Er wird durch einen Justizmord hingerichtet. Er muss am Kreuz die schlimmste Todesart erleiden, die es damals gab. Und diese größte Ungerechtigkeit der Weltgeschichte macht Gott zur Grundlage deines und meines Heils. Für jeden, der darauf vertraut, dass Christus an seiner Stelle gestorben ist. Würde Gott jedem Sünder die gerechte Strafe zukommen lassen, hätte keiner von uns vor ihm in seinem Gericht eine Chance. Gott ist ungerecht. Welch ein Glück für uns. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesus, unserem Herrn. Amen.